Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel wird von vielen Mahlzeiten berichtet. Gewaltige Mahlzeiten, Dinge, die Höhepunkte der Menschheitsgeschichte waren. Ich denke an den Auszug aus Ägypten, das Volk Passamahl halten durfte. Ich denke an die Speisung der 5000, unser Herr Jesus Christus aus ganz wenigem ganz viel gemacht hat und Menschen satt geworden. Ich denke an das erste Abendmahl, das die Jünger mit unserem Herrn feiern durften vor seinem Weg an das Kreuz. An die Abendmahlsfeiern der ersten Gemeinde in Jerusalem, von denen die Apostelgeschichte kündet. Aber all diese Mahlzeiten sind nichts gegen die eine Mahlzeit, die stattfinden wird am Ende aller Zeiten. Diese gewaltigste und wunderbarste Mahlzeit, das Hochzeitsmahl des Lammes. Von dieser Mahlzeit lesen wir am Ende der Bibel, in Offenbarung 19, ich lese die Verse 6 bis 9. Da spricht der Seher Johannes voll des Heiligen Geistes. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Amen. Wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns diese Worte über das, was kommen wird in deinem Hochzeitsmahl. Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen, die wir haben dürfen. Wir wollen dich bitten, in unserem Nachdenken über diesen Blick in die Zukunft, dass du die Predigt über dein Hochzeitsmahl jetzt an uns allen segnen wollest. Dass du uns deinen Heiligen Geist gibst und schenkst, auf dass wir das verstehen können, was diese Mahlzeit für unser Leben zu bedeuten hat. So segne du, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Sehr Johannes darf etwas sehen, er darf etwas hören, er darf etwas erfahren, was er uns weitergibt, was sein wird, wenn der Herr das Reich eingenommen hat, so heißt es hier. Wenn das in Erfüllung gegangen ist, was wir gleich im Vater unser bitten, Herr, dein Reich komme. Wenn der Herr sein Reich eingenommen hat, dann wird das stattfinden, dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Ich möchte drei Dinge zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes sagen. Dinge, die für den einen oder anderen selbstverständlich vielleicht sind, weil er das schon lange kennt. Aber in meinen Gesprächen in der Gemeinde in den letzten Monaten habe ich feststellen müssen, dass viele von dieser Perspektive überhaupt gar keine Ahnung haben, dass gar nicht in ihr Leben reingedrungen ist. Und da möchte ich ganz wesentliche Dinge dazu sagen. Das Erste, am Hochzeitsmahl des Lammes nimmt man teil oder man nimmt nicht teil. Das Zweite, Das Hochzeitsmahl des Lammes ist das Vermählungsmahl Gottes mit den Seinen. Und das Dritte, dieses Hochzeitsmahl ist das Freudenmahl schlechthin. Das Erste, das Hochzeitsmahl des Lammes. Am Hochzeitsmahl nimmt man teil oder nimmt man nicht teil. Und das ist ja bei uns auch nicht anders, wenn irgendwo eine Mahlzeit stattfindet. Entweder man sitzt da mit zu Tische oder nicht. Es reicht bei besonders exklusiven Veranstaltungen, etwa bei einem Hochzeitsessen oder hier in Bremen beim Schaffermahl, ist ganz klar, da gibt es Leute, die gehören dazu und andere nicht. Beim Schaffermahl, das wissen wir hier in Bremen, wer da dazugehört, wer ein Schaffer ist, nicht, der hat es in der Wirtschaft geschafft. Und wenn man von den Schaffern eingeladen wird, dann weiß man auch andersrum, naja, da kann man nicht alles falsch gemacht haben, so, dann gehört man nicht so ganz, ganz unten zu denen, nicht? Das ist was ganz Exklusives. Wenn das Schaffermahl stattfindet, dann nimmt man daran teil, da gibt es Teilnehmer, die sind auch genau handverlesen und es gibt Leute, die nicht daran teilnehmen. So ist es auch beim Hochzeitsmahl des Lammes. Da nehmen nicht alle dran teil. Nicht alle Menschen, die auf dieser Welt leben, werden am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen. Nicht alle, die getauft sind, werden am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, sondern nur diejenigen, die Jesus Christus der Herr ist. Eingeladen sind alle. Das ist anders als beim Schaffermahl. Da gibt es nur für ganz wenige, ganz exklusive Menschen eine Einladung. Wenn man die bekommt, nicht, also dann darf man sich freuen. Aber glaubt mir, viel mehr darf man sich freuen über die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes, auch wenn die alle bekommen haben. Wir alle hier in Bremen, die wir leben, wir alle hier in Deutschland, alle Menschen auf dieser Welt haben diese Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes. Zu einem Mahl, gegen das die Schaffermahlzeit nichts ist, wirklich nichts ist. So toll das Irdische ist, aber gegen das Hochzeitsmahl des Lammes ist es nichts. Wir sind alle eingeladen zu dieser wunderbaren Mahlzeit, zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Es gibt eine ganze Reihe heute Morgen unter uns, die haben diese Einladung schon angenommen. Die haben gehört, als Jesus sie gerufen hat, im Kindergottesdienst, im Konfirmandenunterricht, in einer Predigt durch einen anderen Christ, und haben irgendwann Ja gesagt, und da ist ihre Platzkarte aufgestellt worden, an diesem Tisch. Da war Freude im Himmel. Es gibt einige von uns, die Gott gerne noch dabei hätte, die die Einladung noch nicht angenommen haben, für die Jesus Christus noch nicht der Herr ist. Da ist noch Zeit. Man kann die Einladung noch annehmen. Aber das muss man tun, damit man auf der Gästeliste ist. Das möchte ich denen heute Morgen sagen, die noch nicht zu Jesus Christus gehören. Ich möchte euch als Erstes noch einmal sagen, nehmt die Einladung in Jesus Christus an. Hat die Einladung dann angenommen, wenn man wirklich von tiefem Herzen sagt, Jesus ist der Herr meines Lebens und den habe ich lieb. Das weiß man im Herzen. So wie ich weiß, dass ich meine Tochter liebe, so weiß ich, dass ich Jesus liebe. Und wenn ich Jesus liebe, dann weiß ich, dass ich dabei bin. Und wenn Jesus für mich ein toller Lehrer, wenn Jesus für mich irgendwie ja, eine abstrakte Gestalt ist, aber zu der ich keine lebendige Beziehung habe, dann ist meine Platzkarte noch nicht aufgestellt. Einige werden jetzt wieder sagen, Mensch, der Latze, jeden zweiten Sonntag immer wieder der Missionshammer. Ja, es wird auch so weitergehen. Solange ich hier Dienst tue, jeden zweiten, dritten Sonntag, was weiß ich, immer wieder der Ruf zu denen, die nicht wiedergeboren sind. Das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, was es gibt, dass Menschen dabei sind. Egal, was ihr in eurem Leben hier auf Erden erreicht, wie viel Geld ihr kriegt, wie glücklich ihr in eurer Familie seid, wie viele Jahre euch gegeben und geschenkt sind. Das könnt ihr alles vergessen, wenn ihr nicht beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei seid. Und andersrum, egal was euch hier passiert auf Erden, was für ein vermeintlich mickriges Dasein ihr hier führt, wie wenig Geld ihr habt, was in der Ehe nicht geklappt hat und, wo man überall... Wenn ihr beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei seid, dann habt ihr das Wesentliche und Wichtigste geschafft, dann seid ihr geadelt. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Es gibt nichts Schöneres, als das mitzuerleben, wenn Menschen das zum ersten Mal verstehen, dass sie jetzt dabei sind, dass sie zu Jesus gefunden haben. Donnerstag hatten wir Christus Treff Martini, da hat ein junger Mann sein Leben Jesus übergeben. Das ist ganz Besonderes. Für ihn dürft ihr weiter beten, dass er gestärkt wird im Glauben. Das habe ich ihm genau gesagt. Und jetzt bist du dabei. Jetzt sitzt du am Tisch Gottes, der einst. Das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, der hier ist. Dass er der einst am Tisch Gottes sitzt. Und ich darf dir noch einmal hier und heute, an diesem 30. August 2009, im Namen Jesu Christi die Einladung aussprechen. Denn Gott schickt immer wieder seine Knechte auf die Straße, wie in Lukas 14, und sagt, nun nötigt sie hereinzukommen. Im Namen Jesu Christi nötige ich dich, nimm die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes an, auf das du dabei bist. Gott hat es sich sein Bestes kosten lassen, damit du dabei sein darfst, seinen Sohn Jesus Christus. Und er wartet darauf, dass du seine Einladung annimmst. Das Zweite, das Hochzeitsmahl des Lammes ist das Vermählungsmahl Gottes mit den Seinen. Da wird eine Hochzeit gefeiert, so ist das Bild, das der Seher Johannes offenbart bekommen vom Heiligen Geist. Hochzeit, wo zusammengeführt wird, was eigentlich nicht zusammenpasst. Da ist das Lamm Gottes, Jesus Christus, Gott selber. Und er nimmt zur Braut die Gemeinde, uns, die Menschen, die hier auf Erden leben, mich. Ich werde dabei sein. Nicht, weil ich Theologie studiert habe, Pastor bin, nein, weil ich Jesus lieb habe. Deshalb gehöre ich mit zu dieser Gemeinde. Ich bin dabei. Mich nimmt Jesus an. Ich darf dabei sitzen. Das ist das Vermählungsmahl, das Endgültige. Wir leben ja hier in dieser Welt zwar mit Jesus im Heiligen Geist, aber wir sind hier noch nicht in der Vollendung. Die wird dann kommen in der Ewigkeit. Und dann werden wir zusammen mit Jesus, mit Gott sein. Wir lesen dann zwei Kapitel weiter, was das heißt, bei diesem Hochzeitsmahl dabei zu sein, Vermählung mit Jesus zu feiern. Da heißt es, Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wir werden dann mit und bei Gott sein, bei Gott wohnen im himmlischen Jerusalem, bei ihm sein. Als Mose, der große Mose, Gott schaut im Dornbusch. Da kann er nicht näher zutreten, weil er vergehen würde vor dem Allmächtigen. Der große Prophet Elia, als der hingeht und die Offenbarung Gottes geschenkt bekommt, er muss an eine Höhle flüchten, das Gesicht abwenden, als Gott im leichten Säuseln an ihm vorbeigeht. Führt Jesaja, der Gott schauen darf auf seinem Thron, er sieht nur die Füße des Thrones, die Cherubin und Seraphinen und schreit, ich vergehe vor diesem allmächtigen Gott. Der Schöpfer Himmels und der Erde, der lädt zu Tische und der wird dann bei uns sein. Darum geht es, um das Vermählungsmahl Gottes mit den Seinen. Das ist die Perspektive für uns Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir zu ihm gehören. Auf das gehen wir zu. Ich eben die angepredigt habe im ersten Punkt, die Einladung noch nicht angenommen habe, dann möchte ich im zweiten Punkt die anpredigen, die die Einladung angenommen haben. Den möchte ich sagen, lasst euch doch endlich mal bestimmt sein von dieser Perspektive. Wisst ihr, ich erlebe eine Diesseitsfrömmigkeit in unserer Gemeinde und in vielen Gemeinden, die man so kennenlernt, das ist erschreckend. Wir leben, als gäbe es dieses Hochzeitsmahl gar nicht, diese Vereinigung mit Jesus und das Sein bei Gott der Einst. Sondern wir kleben an dem bisschen Leben hier auf Erden. An unserem Häuschen aus Stein und Ziegel. An dem bisschen Leben, das dann 80 oder 90 Jahre dauert. An dem Geld, was auf der Kasse liegt. Und wir beschäftigen uns mit Dingen, die angesichts des Hochzeitsmahls des Lammes nichts, aber wirklich gar nichts sind. Wir merken nicht, wie wir immer wieder dem Widersacher auf die Schliche gehen. Und er nimmt uns gefangen in unseren Sorgen und in unseren Ängsten. Und dann gibt es diese Diesseitsfrömmigkeit, wo Gott nur noch reduziert wird auf denjenigen, der Nothelfer in der Not ist, wenn es da mal nicht so richtig läuft, mit der ärztlichen Diagnose oder unseren betriebswirtschaftlichen Berechnungen oder eben in der Familie oder was auch ich immer. Und ich sage das jetzt ausdrücklich auch für mich mit selber. Nicht, dass ihr denkt, ich predige euch nur an, ich stelle mich hier bewusst mit runter. Das ist manchmal eine wirklich erbärmliche Diesseitsfrömmigkeit. Denn wir haben doch ganz was anderes als Perspektive. Das himmlische Jerusalem. Wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Wir müssen doch nicht Angst haben vor dem Tod, wenn wir im Krankenhaus sind. Wir haben doch eine Hoffnung. Wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Wir können alles hier auf Erden genießen, prima. Aber was richtig toll ist, das kommt doch erst. Sterben ist mein Gewinn, sagt der Apostel Paulus im Heiligen Geist. Sterben ist mein Gewinn. Das, was kommen wird, das ist um Milliardenmal viel besser als das, was hier am allerbesten sein könnte. Das ist Wahnsinn. Schreibt, ich vergesse, was da hinten liegt, ich vergesse, was hier auf Erden ist und strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus, Philipper 3. Ich strecke mich aus nach dem, was kommt und lass mich davon bestimmt sein. Weil dieser Apostel Paulus davon bestimmt war, deshalb hat er auch den ganzen halben Mittelmeerraum missioniert durch die Kraft Gottes. Wisst ihr, wenn man davon bestimmt ist, von dem, was kommt, von dem, was sein wird, dann führt man ein ganz anderes Leben, als wir Christen hier auf Erden häufig leben. Wir wissen das als dogmatische Wahrheit. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, das ist auch alles ganz nett und schön da. Und da wird auch alles besser. Aber wir haben es gar nicht in unser Herz dringen lassen. Das wiederholen wir so von unserem Wissen. Aber das muss uns wirklich erfüllen von unserem ganzen Geist. Wisst ihr, das ist wie bei so einem Marathonlauf. Wir hatten jetzt ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und wenn der Marathonläufer so bei Kilometer 25 ist, dann kämpft er und dann ist er schwer. Und er sehnt natürlich das Ziel dahin, gegen das er nach 42 Kilometern kommt. Aber wenn er dann nach 42 Kilometern durch das Ziel läuft, nicht, dann ist Erleichterung und Freude da. Dann geschafft, jawohl. Und wenn er dann eine super Zeit hat und gewonnen hat, wunderbar. Und so ist es für uns, wenn wir eingehen in die Herrlichkeit, wenn wir sterben. Wenn der Herr uns abberuft von dieser Welt, dann gehen wir heim in was viel, viel Besseres. Christen, die von dieser Hoffnung erfüllt sind, die sind alle ein Stück weit selbstmordgefährdet. Dem muss man immer wieder sagen, Leute, ihr habt hier noch einen Job zu tun auf dieser Welt. Ihr habt einen Auftrag. Ihr dürft euch freuen, aber erstmal noch die paar Jährchen hier. Aber es kann nicht sein, dass wir als Christen leben und kleben hier an diesem bisschen Leben hier auf Erden. Also dann verleugnen wir unseren Gott und Herrn in Jesus Christus. Und dann ist das auch nicht wahr, was wir jeden Sonntag bekennen im Glaubensbekenntnis, dass wir auch ein ewiges Leben glauben, das Wissen, dass das kommen wird. Denn wenn wir das wirklich wissen, wenn uns das erfüllt, wenn unser Herz davon voll ist, dann müssen wir fröhlich und freudig sein. Und damit komme ich zum dritten Punkt über dieses Hochzeitsmahl. Dieses Hochzeitsmahl des Lammes ist das Freudenmahl schlechthin. Es ist nicht umsonst, dass Jesus hier das Bild vom Hochzeitsmahl gebraucht. Eine Hochzeit ist ja was Frohes und Fröhliches. Und so wird das auch sein. Eins, was Frohes und Fröhliches, was wir erleben werden in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Steht hier auch. Da rufen die, lasst uns freuen und fröhlich sein. Wir gehen auf eine Zukunft zu, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Standesunterschiede, ohne irgendwelche körperlichen Gebrechen, auf eine Zeit der reinen Freude und Fröhlichkeit bei und in Jesus Christus. Und das will uns die Bibel immer wieder mitgeben. Die Bibel fordert viel von uns, wenn wir das lesen bei Paulus, was wir alles machen sollen. Aber das Wichtigste, was die Bibel von uns fordert, was Gott möchte für uns, ist, dass wir fröhlich und freudig sind. Das ist das Erste und Wichtigste, was dieser Gott von uns will. Dass wir erfüllt sind von dem Hochzeitsmahl, was er für uns bereitet, für die Perspektive unseres Lebens. Und darüber sollen wir uns freuen und als fröhliche Menschen dann hier leben, das auch weitergeben. So wie ein guter Vater die Freude für sein Kind will, so will der Allmächtige die Freude für seine Nachfolger. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt erzähle ich euch ein paar Bibelstellen. Ich tue das ja immer mal wieder, das muss ein Pastor machen, der muss die Predigt immer wieder in der Bibel verifizieren. Aber heute habe ich mir gesagt, nein, heute müssen wir die Bibelstellen lesen, weil das so wichtig ist, dass ihr das genau noch einmal seht. Ich bitte den Bruder Stehr, machen Sie das Licht noch mal ein bisschen heller, damit wir das lesen können auf den Zettel. Ich bitte jeden jetzt noch mal den Predigtzettel zu nehmen, dass wir das lesen, wie wichtig die Freude für unser Leben ist und dass wir das erkennen, den Grund der Freudigkeit, den Gott uns gegeben hat in der Ewigkeit. Wenn wir das Licht mal ein bisschen heller haben können. Ich habe wirklich einige Stellen noch rausgegriffen. Und wenn Sie in meiner Konkordanz nachgucken, was die Bibel über Freude und Fröhlichkeit sagt, das ist Wahnsinn. Nehemia 8, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Psalm 9, Vers 3, da sagt der Psalmist, ich freue mich, ich bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen. Psalm 98 ist die Rede davon, dass die ganze Schöpfung jubilieren soll angesichts dessen, was Gott tut. Alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Psalm 100 befiehlt es uns, dient dem Herrn mit Freuden. Und in den Sprüchen, in dieser Weisheit dürfen wir erleben, wie wichtig die Fröhlichkeit, die Freude ist. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. Wenn dann von Jesus die Rede ist, dann geht es nur noch um Freude. Sacharja 9, eine Weissagung auf Jesus. Tochter Zion, freue dich sehr über das, was da kommen wird. Matthäus 5, Vers 12, wo Jesus uns das sagt. Seid fröhlich und getrost. Und überall, wo Menschen Jesus begegnet sind, wo sie ihn wirklich erlebt haben, da werden sie freudig und fröhlich. Lukas 1, 44, das ist eine wunderbare Begegnung. Johannes der Täufer, noch nicht geboren, begegnet Maria, die schwanger ist mit Jesus. Da heißt es, Johannes hüpfte vor Freude im Bauch seiner Mutter, als er auf Jesus trifft. Als Jesus geboren wird, da sind es die Menge der himmlischen Heerscharen über dem Stall. Und die singen, wir verkündigen euch große Freude. Das ist eine große Freude, die euch erwartet, weil euer Leben eine Perspektive kriegt in Jesus über den Tod hinaus. Und Jesus sagt uns das, Johannes 16, Vers 22. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und dann von den ersten Gemeinden, da heißt es in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, sie hielten die Mahlzeiten mit Freude. Apostelgeschichte 8, es entstand große Freude in der Stadt. Nochmal Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus dem Morgenland, als er zu Jesus gefunden hat, als er erkannt hat, was Jesus für ihn getan hat, er zog seine Straße fröhlich weiter. Wenn man das wirklich erlebt hat, hallo, jetzt gibt es Perspektive für mein Leben, dann ist Fröhlichkeit da. Jetzt kommen ganz starke Stellen bei Paulus. Seid fröhlich in der Hoffnung. Hoffnung ist das zu wissen, die Perspektive des himmlischen Jerusalems, des Hochzeitsmahls. Dann ein ganz wichtiger Satz, den müsste man normalerweise über jede Kirchtür reinmeißeln. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das ist wichtig, das ist die Grundlage. Wenn wir das haben, dann können wir den Dienst ganz anders tun, die Freude im Heiligen Geist. 2. Korinther 1, da heißt es, wo Paulus den Dienst von sich und von Timotheus für die Gemeinde beschreibt, wir sind Gehilfen eurer Freude. Und so verstehe ich mich auch heute Morgen. Ich möchte euch helfen, dass ihr euch mehr freut über das, was auf uns wartet in der Ewigkeit. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Da, wo jemand Christ ist, da muss das aus dem rausbrechen. Nicht? Die Liebe, die in Jesus Christus erfahren hat, die dann weitergibt an andere. Und die Freude, die er erfahren hat über das, was Jesus für ihn getan hat. Da kann man nur noch froh und fröhlich sein. Und deshalb befiehlt das Paulus auch, Philipper 4, 4. Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch, was für ein großartiger Gott, der uns die Freude befiehlt für unser Leben. Und 1. Thessalonicher 5, seid allzeit fröhlich. Seid allzeit fröhlich, das dürfen wir sein, egal was passiert, weil Jesus uns Perspektive gegeben hat im himmlischen Jerusalem. Das ist aber auch hier, da ist der Beginn der Fröhlichkeit. Bis in alle Ewigkeit, lasst uns Freuen und Fröhlichkeit sein, so sagt der Seher Johannes. Wisst ihr, wenn wir hier auf Erden Fröhlichkeit haben, dann gibt es bestimmte Gründe dafür, dass wir die haben. Zum Beispiel, wenn unsere Schulden getilgt werden. Wenn da die reiche Oma oder die reiche Tante kommt und sagt auf einmal, du, dein Häuschen ist ab heute abbezahlt, weil hier hast du nochmal meinen Sparvertrag über 100.000 Euro. Und wenn das unverhofft kommt, da freut man sich. Oder wir freuen uns drüber, wenn wir schwer krank sind, wenn wir dann auf einmal von der Krebskrankheit Heilung erfahren haben und so 10, 20 Jahre mehr haben hier auf Erden. Oder wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn wir einen Menschen gefunden haben, der uns mag, der uns liebt, bedingungslos, der ein toller Mensch ist, intelligent, der wirklich was darstellt, der uns gerne hat. Das sind so Dinge, über die wir uns freuen hier auf Erden. Und das ist irdisch verständlich, aber wisst ihr, Das alles gibt es im Übermaß beim Hochzeitsmahl des Lammes. Da gibt es Erlass aller Schulden. Deine Sünde, deine Schuld, komplett getilgt. Da ist alle Krankheit weg, und zwar nicht nur für 10 oder 20 Jährchen, sondern für Ewigkeit. Und werdet ihr die Liebe in einer solchen Form spüren von jemandem, wie ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Nicht von irgendeinem Menschen, hübsch und nett anzusehen, sondern von Gott selber. Der nimmt uns dann zur Braut. Wir dürfen mit ihm sein, er hat sich mit uns dann vermählt. Sehr. Irdisch darf man sich über diese Dinge freuen. Aber viel, viel mehr darf man sich über das freuen, was uns da erwartet, im himmlischen Jerusalem. An diesen Dingen, die Gott für uns in Jesus Christus bereithält. Und das wünsche ich mir so, dass ihr das wirklich ein Stück weit jetzt mehr verstanden habt für euer Leben. Wie freundlich unser Gott und Herr für dich ist, dass er dir so eine Perspektive geschenkt hat. Nämlich, dass du, wenn du zu ihm gehörst, teilnehmen darfst an seinem Hochzeitsmahl. Gott, unser Herr in Jesus Christus, möge diese Predigt an dir segnen und dir durch seinen Heiligen Geist die Freude über das schenken, was er für dich bereitet hat.